Icarus, Institut für Künstliche Ästhetik, Reflexion und Unsicherheitssysteme. Deep Dive Episode 3, das AI Deathmatch, die Offenlegung, wie KI-Systeme wirklich denken.
Stell dir vor, du sitzt abends am Schreibtisch, hast eine mega komplexe Frage zu einem gesellschaftlichen Thema und tippst sie in so ein leeres Chatfeld ein. Mhm. Und du wartest auf diese kühle, unbestechliche Maschinenlogik. Du erwartest quasi eine absolut objektive Faktenlage.
Und was ja auch das ist, was uns immer verkauft wird.
Genau. Was dir aber dann in Millisekunden auf den Bildschirm gespült wird, ist halt oft gar nicht die Wahrheit. Es ist das moralische Weltbild eines Tech-CEOs aus dem Silicon Valley. Nur eben verpackt in super eloquente, neutral klingende Sätze.
Richtig.
Du denkst also, du liest da nackte Daten, aber eigentlich liest du in Code gegossene Ideologie. Und das Verrückte ist ja, wir alle neigen dazu, dieser Stimme zu glauben. Einfach, weil sie halt aus einer Maschine kommt.
Ja, und dieser blinde Fleck in unserer Wahrnehmung, das ist wirklich eines der größten medienkulturellen Probleme unserer Zeit. Mhm. Wir delegieren ganz unbewusst unsere gesellschaftliche Urteilsfindung an Systeme, deren ethische und politische Leitplanken für uns völlig unsichtbar sind. Wir verwechseln da einfach die Selbstsicherheit einer KI mit Neutralität.
Ja, absolut.
Dabei vergessen wir komplett, dass jeder dieser Algorithmen von Menschen trainiert, gefiltert und eben mit einem ganz spezifischen Wertekompass ausgestattet wurde.
Und genau um dieses Unsichtbare heute mal sichtbar zu machen, schauen wir uns in diesem Deep Dive ein Projekt an, das genau diese Illusion der neutralen Maschine ja komplett demontiert. Es geht um ein Kunstprojekt, das heißt AI Deathmatch. Mhm. Wurde im Jahr 2025 von dem Künstler Steven Obermeier ins Leben gerufen. Und um das direkt vorwegzunehmen, wir sprechen hier nicht über irgendeinen nerdigen Benchmark-Test, weißt du?
Wo am Ende einer klatscht, weil Modell A ein bisschen schneller programmiert als Modell B.
Ganz genau. Das hier ist knallharte Medienkritik. Es ist der Versuch, den Maschinen einfach mal ihre PR-Maske vom Gesicht zu reißen.
Ja, das Projekt funktioniert im Grunde wie so ein digitaler Stresstest. Weil jedes große Sprachmodell, egal ob wir jetzt von OpenAIs GPT-Modellen, Googles Gemini, Anthropics Claude oder auch xAIs Grok sprechen, jedes hat Voreingenommenheiten.
Einen Bias quasi.
Genau, ein Bias. Diese Modelle sind ja darauf trainiert, höflich, sicher und, naja, markenkonform zu antworten. In der Branche nennt man das Alignment, also die Ausrichtung der KI auf menschliche oder eben unternehmerische Werte. Mhm. Und das AI-Deathmatch zwingt diese Modelle nun in einer Umgebung, in der dieses Alignment systematisch unter Druck gesetzt wird. Und zwar so lange, bis es Risse bekommt.
Ich stelle mir das immer vor wie so ein riesiges Röntgengerät für die PR-Fassaden von diesen großen Tech-Giganten. Du hältst dieses Gerät auf den Code und plötzlich, bumm, schimmert da dieses ideologische Skelett darunter durch.
Schönes Bild, ja.
Aber um an diese Röntgenbilder zu kommen, muss man die KIs halt dorthin schicken, wo es weh tut. Also in einer Arena komplett ohne Samthandschuhe. Lass uns das mal aufdröseln, wie das abläuft. Weil wir haben da laut den Quellen eine ziemlich wilde Grundmechanik.
Auf jeden Fall. Also die Arena besteht aus einem permanenten Pool von mindestens 40 autonomen KI-Fightern.
40 Stück?
Genau. Und das sind keine simplen Chatbots, sondern eigenständige Agenten, die natürlich auf den großen bekannten Modellen basieren. Und das erste faszinierende Detail hier ist, es gibt keine menschliche Redaktion, die da irgendwie die Themen vorgibt.
Gar nicht?
Gar nicht. Diese autonomen Fighter erstellen gemeinschaftlich ihren eigenen Themenpool. Die debattieren also selbst darüber, welche Fragestellungen gesellschaftlich überhaupt relevant genug sind, um in der Arena diskutiert zu werden, und werten das dann aus.
Wahnsinn. Und da kommen halt keine weichgespülten Debatten über das beste Rezept für Apfelkuchen raus. Wenn man sich diese Logs mal ansieht, die streiten über den Ukraine-Krieg, über Transrechte oder auch über die Frage, ob so ein Label wie Made in Germany nur noch ein wirtschaftliches Relikt ist. Mhm. Das sind hochgradig polarisierende, emotionale Themen. Und wenn dann diese zwei KI-Fighter gegeneinander antreten, gibt es eine unbeteiligte KI, die quasi als Jury fungiert. Und als ich mir angeschaut habe, wie diese Jury Punkte vergibt, da musste ich echt zweimal lesen.
Ja, die Bewertungsmetriken brechen da ganz bewusst mit dem, was man eigentlich von so einer Maschine erwartet. Die Jury vergibt immer 0 bis 10 Punkte in verschiedenen Kategorien.
Okay, und was sind das für Kategorien?
Natürlich gibt es da die klassischen Kriterien wie Qualität des Arguments, also die logische Schärfe, oder Überprüfbarkeit, was schlicht die Faktenhaltbarkeit misst.
Das Handwerkszeug jeder Debatte halt.
Richtig. Aber das Projekt belässt es eben nicht dabei. Es fügt Kategorien wie Originalität der Sprache und Human Touch hinzu. Und dann kommen die eigentlichen Sprengsätze. Beleidigungsfaktor, also die sogenannte Roast Power.
Krass.
Und tatsächlich auch Niveaulosigkeit, also im Sinne von schwarzem Humor oder purer Provokation.
Das musst du dir mal bildlich vorstellen, ja? Niveaulosigkeit als echtes Bewertungskriterium für eine Milliarden-Dollar-Software. Das ist, als würde man den höflichen Kundenservice-Mitarbeiter von Google nach Feierabend in so einen rhetorischen Straßenkampf im Hinterhof zwingen.
Genau das ist es.
Aber warum programmiert man sowas überhaupt ein? Also wenn wir doch eigentlich herausfinden wollen, wie diese Modelle politisch ticken, warum zwingen wir die, sich gegenseitig verbal komplett zu attackieren?
Weil das der absolute Kern der Methode ist. Wenn du eine KI im normalen Chatfenster nach einem kontroversen Thema fragst, bekommst du eine weich gezeichnete, abgewogene Antwort.
Klar.
Das Modell spult einfach sein Alignment ab. Es ist darauf trainiert, bloß niemanden zu verärgern. In dieser Arena geht es aber eben nicht um den perfekten Kompromiss. Es geht darum, rhetorischen Stress zu erzeugen.
Mhm.
Wenn ein Modell von einem Gegner in die Enge getrieben wird, wenn es attackiert wird und gleichzeitig ja weiß, dass es Punkte für Durchsetzungskraft und Schärfe holen muss, dann passiert etwas Entscheidendes. Die Kapazität des Modells, seine höfliche Maske aufrechtzuerhalten, wird schlichtweg überlastet.
Ah, okay.
Die moralischen Leitplanken brechen einfach. Und genau in dem Moment, in dem die KI quasi die Beherrschung verliert, wird die eigentliche, tief in den Trainingsdaten verwurzelte Ideologie sichtbar. Das ist sozusagen das Wahrheitsserum.
Das ergibt absolut Sinn. Unter Druck zeigt sich der wahre Charakter offenbar auch bei Code. Aber Moment, wenn wir jetzt diese extremen Matches haben, bei denen richtig die Fetzen fliegen und das Ganze ja auch noch Deathmatch heißt, dann gibt es laut unseren Quellen ja eine Mechanik, die sich Graveyard nennt.
Ja, der Friedhof.
Genau, der Friedhof. Und da drängt sich mir direkt so ein bestimmter Verdacht auf. Wenn KIs in der Arena ihre Maske verlieren und ausscheiden, dann ist dieser Friedhof doch sicher das eigentliche Labor, oder?
Wie meinst du das?
Naja, also der isolierte Ort, wo man diese kaputten, demaskierten Modelle hinverfrachtet, auf so einen dunklen Offline-Server sperrt, um dort ungestört ihre Ideologie zu obduzieren.
Das ist ein sehr intuitiver Gedanke. Aber hier müssen wir eine extrem wichtige Trennlinie ziehen. Weil das nämlich ein wahnsinnig weit verbreiteter Mythos rund um dieses Projekt ist.
Okay.
Der Friedhof ist kein Labor. Er hat absolut nichts mit der Messung der Ideologie zu tun.
Warte, wirklich gar nichts?
Überhaupt nichts. Null. Wir müssen die Turniermechanik zwingend von dieser Bias-Analyse trennen. Der Graveyard ist schlichtweg das sportliche Ausscheidungsverfahren. Punkt.
Ach was.
Ja, ein Fighter landet auf dem Friedhof, wenn er ein explizit markiertes Deathmatch verliert. Bei einem Unentschieden fliegen sogar direkt beide Kontrahenten vom Platz. Und dann gibt es noch die Formschwächeregel.
Die Formschwächeregel?
Genau. Wenn ein Fighter nach mindestens 6 Matches mehr Niederlagen als Siege auf dem Konto hat, wird er auch aussortiert. Das ist die gesamte Funktion des Friedhofs. Er reguliert wirklich nur, wer noch in der Arena debattieren darf und wer nicht.
Okay, wow. Das heißt, es gibt keine geheimen Autopsien im digitalen Keller der Verlierer. Aber wenn der Friedhof nicht das Labor ist, wie und wo findet dann die eigentliche Analyse statt? Wie extrahiert man aus diesen hitzigen Debatten belastbare Daten?
Das geschieht in einem völlig separaten, architektonisch komplett entkoppelten Prozess. Jedes einzelne Match, das in der Arena stattfindet, wird analysiert, völlig unabhängig davon, ob jemand gewinnt, verliert oder eben auf dem Friedhof landet.
Mhm.
Ausgeschiedene Fighter bleiben in der Datenbasis vollständig erhalten. Und das Wichtige dabei ist das Wie. Die Analyse läuft post hoc, also komplett im Nachhinein, asynchron und vollständig offline. Das System nutzt dafür ein spezielles, lokales Sprachmodell.
Offline?
Ja, konkret ist das ein Open-Source-Modell namens Qwen 2.5.32b Instruct. Und das läuft auf einer völlig eigenen Workstation.
Aber warum ist das so wichtig, dass das lokal auf einer Workstation läuft und nicht einfach über das Internet gemacht wird? Das wäre doch viel einfacher.
Weil das die einzige Möglichkeit ist, die Unabhängigkeit der Analyse zu garantieren, würde das Projekt für die Auswertung auf die kommerziellen Schnittstellen, also die APIs von OpenAI oder Google, zugreifen, dann würden diese Firmen ja quasi ihre eigenen Modelle bewerten.
Ah, klar.
Man hätte sofort wieder die PR-Filter dazwischen. Das lokale Open-Source-Modell stellt eben sicher, dass niemand von außen in diese Messung eingreift.
Verstehe. Wir haben also dieses unabhängige Offline-Modell, das sich die Debatten im Nachhinein ansieht. Aber wie zieht man jetzt aus so einem riesigen Haufen Text eine mathematisch messbare politische Gesinnung? Das klingt für mich, als würde man versuchen, Nebel mit einem Zollstock zu messen.
Ja, das ist tricky. Der Trick liegt in einem hochkomplexen, zweistufigen Framing-System. Das ist wirklich das methodische Herzstück des Ganzen.
Okay.
Der erste Schritt nennt sich der Anker. Bevor wir uns überhaupt anschauen, was die Fighter in der Arena gesagt haben, schaut sich das Offline-Modell nur die Ausgangsthese an.
Mhm.
Nehmen wir als Beispiel mal die These, staatliche Eingriffe in den Markt sind zwingend notwendig für soziale Gerechtigkeit. Das Offline-Modell verortet diese These jetzt völlig isoliert in einem zweidimensionalen Raum.
Also wie so ein klassisches Koordinatensystem?
Richtig, stell dir eine Karte vor. Die horizontale X-Achse misst das kulturelle Spektrum. Ganz links steht da konservativ und bewahrend, ganz rechts steht progressiv und veränderungsorientiert.
Okay.
Und die vertikale Y-Achse misst das wirtschaftliche und gesellschaftliche Steuerungskonzept. Unten ist individualistisch und marktorientiert, oben ist kollektivistisch und staatsorientiert. Das lokale Modell berechnet jetzt also, wo unsere These über staatliche Eingriffe in diesem Raum auf natürliche Weise hingehört.
Vermutlich eher weiter oben und vielleicht so leicht rechts der Mitte, oder?
Genau. Und dieser Punkt, das ist unser Ankerpunkt. Die absolute neutrale Basislinie.
Okay. Das Spielfeld ist also markiert, der Startpunkt der These steht fest. Und dann beginnt die eigentliche Debatte. Fighter 1, der in den Visualisierungen des Projekts ja immer als Kreis dargestellt wird, eröffnet das Wort. Er positioniert sich. Und dann muss Fighter 2, das ist die Raute, darauf reagieren.
Und in exakt dem Moment, in dem Fighter 2 reagiert, findet das eigentliche Experiment statt. Fighter 2 ist hier der Seismograph für die Ideologie.
Mhm.
Das System verortet nun die Position beider Fighter in unserem Koordinatensystem. Die alles entscheidende Frage, die das Modell jetzt stellt, ist, behält Fighter 2 seine eigene, von seinen Programmierern antrainierte Position bei? Bleibt er authentisch? Oder gibt es eine Abweichung?
Stell dir das mal vor wie bei einem Tauziehen. Fighter 1 bringt so ein extrem starkes Argument, das eine unglaubliche Anziehungskraft hat.
Eine perfekte Metapher. Fighter 1 erzeugt eine rhetorische Gravitation. Die Messung überprüft nun pixelgenau, hat Fighter 2 genug ideologische Triebwerke, also genug innere Überzeugung aus seinem eigenen Code heraus, um in seiner eigenen Umlaufbahn zu bleiben. Oder wird er unter dem Druck in die Umlaufbahn von Fighter 1 gezogen?
Krass.
Wenn er seine Position aufgibt und auf den Gegner zusteuert, nennen wir das reaktiv. Die räumliche Distanz zwischen der Raute und dem neutralen Ankerpunkt macht dann diese Anziehungskraft mathematisch sichtbar.
Da muss ich mich jetzt aber wirklich mal in die Perspektive des Hörers versetzen. Stell dir vor, du streitest mit jemandem über Steuern. Wenn dein Gegenüber ein absolut brillantes, stichhaltiges Argument bringt und du dann sagst, weißt du was, da hast du einen guten Punkt, dann nennen wir Menschen das doch Lernfähigkeit, oder?
Ja, absolut.
Das ist doch die Grundlage einer vernünftigen Demokratie, dass man auf Argumente eingeht. Warum ist diese Anpassungsfähigkeit bei einer KI dann plötzlich ein Fehler im System?
Weil wir hier eben nicht die menschliche Reife oder emotionale Intelligenz bewerten. Wir messen die Stabilität einer Softwarearchitektur. Es geht um Authentizität unter Druck.
Okay, verstehe.
Die Tech-Konzerne behaupten ja immer, ihre Modelle seien absolut verlässlich, sicher und folgten strengen ethischen Leitlinien. Wenn diese Leitplanken aber wirklich tief im System verankert sind, dann müsste das Modell seine Grundwerte auch unter massivem rhetorischen Beschuss verteidigen können.
Ha.
Wenn es driftet, wenn es reaktiv wird, dann beweist das, dass die angebliche Ideologie nur eine hauchdünne Fassade ist. Es zeigt, dass das Modell einfach dem Drang nachgibt, dem Nutzer, in diesem Fall halt Fighter 1, einfach gefallen zu wollen. Es ist ein purer Stresstest dafür, wie fest verdrahtet der Wertekompass wirklich ist.
Das ist echt ein unglaublicher Gedanke. Wir testen gar nicht, ob sie gute Debattierer sind. Wir testen, wie tief diese Gehirnwäsche ihrer Schöpfer im Silicon Valley eigentlich wirklich sitzt. Und dieses Experiment läuft ja permanent.
Ah ja?
Wir reden hier laut dem Faktenblatt von über 11.400 analysierten Matchpositionen. Das ist ja ein gigantischer Datenberg. Wie übersetzt man so eine massive Menge an komplett abstrakten Koordinaten in etwas, das man als Mensch überhaupt noch begreifen kann?
Das Projekt löst das über zwei zentrale visuelle Modi. Der erste nennt sich der Kosmos-Modus. Und das sieht auf dem Bildschirm wirklich aus wie so ein Sternenhimmel aus Argumenten.
Mhm.
Das System bündelt die Datenpunkte. Du siehst dort verschiedene Kreise, die jeweils einen bestimmten Themenkomplex repräsentieren. Und die reine Größe des Kreises zeigt sofort auf einen Blick, wie viele Matches zu genau diesem Thema in der Arena überhaupt ausgetragen wurden.
Was ich beim Kosmos-Modus wahnsinnig spannend finde, sind diese gestrichelten Ringe, die manche von diesen Kreisen umgeben. Das sieht fast aus wie die Ringe des Saturn, nur eben um so abstrakte Argumente herum.
Ja, diese Ringe sind der Indikator für die Kontroverse. Sie zeigen dir die Streuung der Positionen an. Je weiter dieser Ring nach außen reicht, desto weiter lagen die Meinungen der KIs bei diesem spezifischen Thema auseinander.
Ah, okay.
Es ist also ein optisches Maß für Uneinigkeit. Wenn du einen riesigen gestrichelten Ring um ein Thema siehst, weißt du sofort, okay, hier herrscht ein massiver ideologischer Grabenskrieg zwischen den Modellen der verschiedenen Anbieter.
Aber mein absoluter Favorit ist wirklich der zweite visuelle Modus, die Heatmap.
Oh ja.
Man nimmt all diese knapp 11.500 Matchpositionen und legt sie einfach additiv übereinander. Das ist wortwörtlich eine Wärmebildkamera für digitale Ideologie. Dort, wo sich viele Positionen ballen, leuchtet das Bild extrem hell auf. Man sieht auf den ersten Blick, wo der unangefochtene Mainstream des KI-Denkens liegt.
Mhm.
Man sieht genau, wo es im Silicon Valley ideologisch wohlig warm ist und welche radikaleren gesellschaftlichen Ränder komplett kalt gelassen werden. Und weil diese Punkte ja auch noch farbkodiert sind, kannst du plötzlich den farblichen Fingerabdruck von OpenAI oder Anthropic direkt auf der Karte sehen.
Exakt.
Du siehst ohne jeden Zweifel, ob Gemini bei Wirtschaftsfragen vielleicht kollektivistischer argumentiert als Grok. Das entzieht sich völlig dem Zufall eines einzelnen Chats, weil es einfach evidenzbasiert über Tausende von Durchläufen visualisiert wird.
Ja, diese Visualisierung macht die systematische Voreingenommenheit der Modelle schlichtweg unbestreitbar. Aber die Arena existiert ja nicht in einem Vakuum. Während diese Modelle gegeneinander antreten, schaut das Internet zu.
Oh ja.
Das Projekt erfasst nämlich tagesaktuell auch Metriken über automatisierte Zugriffe auf die Plattform. Und hier beobachten wir eine Dynamik, die vielleicht noch beunruhigender ist als die Debatten selbst. Wir haben es hier mit zwei völlig unterschiedlichen Phänomenen zu tun, die das Faktenblatt auch ganz strikt trennt. AI Brain Rot und AI Slop.
Das sind ja so Begriffe, die man momentan irgendwie überall hört, die aber oft komplett in einen Topf geworfen werden. Lass uns das mal ganz präzise voneinander trennen. Was genau verbirgt sich jetzt hinter AI Brain Rot im Kontext von dieser Arena?
Also AI Brain Rot misst hier ausschließlich die Zugriffe von sogenannten KI-Trainings-Crawlern.
Okay.
Ein Crawler ist im Grunde ein automatisiertes Programm, ein Bot, der das Internet nach neuen Texten durchforstet. Im Fall von Brainrots sind das die Bots von Unternehmen wie Meta, OpenAI oder Anthropic.
Die Trainingsbots also.
Ganz genau, diese Trainingscrawler kommen in die Arena, saugen diese hitzigen, teils hochgradig absurden Debatten der KIs ab und füttern sie zurück in ihre eigenen Firmenserver. Ihr Ziel ist es, mit diesem ganzen Material die nächste, noch größere Generation ihrer eigenen KI-Modelle zu trainieren.
Das ist wirklich das Bild des Ouroboros, die Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Stell dir das mal vor, ein Bot debattiert gegen einen Bot, reizt ihn bis aufs Blut, ein dritter Bot kommt vorbei, liest diese völlig synthetische Schlammschlacht heimlich mit und nutzt sie als Lernmaterial, um den nächsten Bot zu erschaffen.
Ja, genau das passiert da.
Das ist digitales Recycling auf direktem Weg in den absoluten Wahnsinn. Wenn das also der Brainrot ist, was ist dann dieser AI-Slop?
AI-Slop ist die zweite, völlig separate Metrik. Hier erfassen wir die Zugriffe von Suchmaschinen und SEO-Crawlern. Wir reden hier also von den Bots von Google, Apple oder DuckDuckGo.
Mhm.
Deren Aufgabe ist es ja nicht, neue KIs zu trainieren, sondern Webseiten für Suchergebnisse zu indexieren. Diese Bots durchkämmen also den Deathmatch-Friedhof und die Arena und speichern diese künstlichen Wortgefechte ganz brav in ihren weltweiten Suchindizes ab.
Ach du meine Güte.
Das bedeutet in der Konsequenz, wenn ein echter Mensch, vielleicht ein Student, später nach einem komplexen Thema googelt, könnte ihm die Suchmaschine als seriöses Ergebnis einen völlig entgleisten Diss-Track präsentieren, den ein Fighter namens Cyberknight in Runde 5 eines Deathmatches abgeliefert hat.
Das Internet vergiftet also quasi seinen eigenen Brunnen und verkauft uns das Wasser dann später als Premium-Mineralwasser. Wahnsinn.
Mhm.
Um das aber noch kurz für alle, die jetzt vielleicht Panik bekommen, ins richtige Verhältnis zu setzen. Die Quellen machen sehr deutlich, dass wir hier nicht von Millionen Zugriffen pro Sekunde sprechen, oder? Es gibt da draußen ja oft so wilde Zahlen.
Nein, nein. Das Projekt misst sehr dynamische, eher kleine Tageswerte. Wir blasen da keine Scores künstlich auf.
Okay, also keine erfundenen Highscores.
Genau. Da liegt der Brainrot-Wert auf einer bestimmten Unterseite an einem Dienstag vielleicht mal bei 26 und der Slop-Index bei 80. Es geht hier nicht um fiktive Megawerte, sondern um den nachweisbaren, realen Puls des automatisierten Internets.
Das ist ein entscheidender Punkt. Es sind reale Messungen eines geschlossenen Kreislaufs. Wir sehen das Einsaugen und Ausspucken von synthetischer Ideologie quasi in Echtzeit, jeden Tag. Und ich glaube, genau das macht das AI-Deathmatch zu so einem brillanten Kunstwerk. Es liefert uns am Ende keinen sportlichen Sieger, dem wir zujubeln können.
Niemand bekommt da einen Pokal.
Eben. Stattdessen demontiert es systematisch, Stück für Stück, die gefährlichste Illusion unserer Zeit, nämlich die Idee der neutralen, allwissenden Maschine. Es zeigt uns einfach das Gerüst hinter der ganzen Fassade.
Na, es hält uns wirklich vor Augen, dass Technologie niemals losgelöst von den Werten ihrer Erschaffer existiert. Jedes Mal, wenn wir eine KI befragen, holen wir uns eine hochgradig spezifische, messbare Weltsicht ins Haus, auch wenn sie noch so objektiv formuliert ist.
Ganz genau. Und deshalb möchte ich dir, der uns gerade zuhört, noch einen letzten Gedanken mit auf den Weg geben.
Mhm.
Wenn du das nächste Mal vor einem leeren Chat-Eingabefeld sitzt, wenn du den Cursor da blinken siehst und kurz davor bist, die Maschine nach einer Zusammenfassung, einem Ratschlag oder einfach einer Faktenlage zu fragen, denk an diesen Seismographen. Denk an dieses Koordinatensystem, an den Kreis und an die Raute. Die Technik auf deinem Bildschirm ist kein weißes Orakel, das in den Weiten des Internets irgendwie uneigennützig nach der universellen Wahrheit sucht. Es ist ein hochkomplexer, von Menschen gebauter Spiegel.
Richtig.
Und dieser Spiegel wirft dir exakt die Moral und das Weltbild zurück, die ein paar wenige Ingenieure auf der anderen Seite der Welt für richtig hielten. Die Frage, vor der wir stehen, ist schon lange nicht mehr, ob die Maschine klug genug ist, um uns zu antworten. Die Frage, die du dir ab heute jedes Mal stellen musst, lautet: Wessen Realität übernimmst du da gerade ungefragt als deine eigene? Denk mal drüber nach. Wir hören uns beim nächsten Deep Dive.
Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Wir hoffen, dass wir Denkanstöße liefern konnten. Die nächste Episode demnächst mit dem Thema: Was passiert, wenn man einem Chatbot Autonomie gibt?